Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Und täglich grüßt das Murmeltier, auch bei uns im Bildungsmagazin. Der Lehrkräftemangel gehört zu diesen immer wiederkehrenden Themen. Was empfiehlt die Ständige Wissenschaftliche Kommission heute den Kultusministern der Länder? Dazu gleich mehr. Außerdem fragen wir uns am Europäischen Datenschutztag, ob Datenschutz überhaupt noch möglich ist, wenn Ransomware-Angriffe immer mehr Hochschulen treffen und ihre Daten im Darknet veröffentlicht werden. Das und mehr im Bildungsmagazin mit Thekla Jahn. Gestern wurde das weltweit agierende Hackernetzwerk Hive ausgehoben, das vor allem Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen ins Visier nimmt. Doch noch viele andere Cyberkriminelle sind unterwegs und überziehen immer mehr Unternehmen und mittlerweile auch immer mehr Hochschulen mit Ransomware-Attacken. Vor 2 Monaten hatte einer dieser Angriffe die gesamte Computerinfrastruktur der Universität Duisburg-Essen lahmgelegt. Bei dem Angriff waren Hacker in die internen Systeme eingedrungen, hatten große Teile verschlüsselt und Lösegeld gefordert. Wir haben darüber auch hier bei uns im Bildungsmagazin ausführlich berichtet. Noch immer ist nicht der gesamte Schaden behoben, aber jetzt beginnt die Prüfungsphase. Der Prorektor der Universität, Stefan Ruhmann, hat sich deshalb in dieser Woche mit einem Appell an Studierende und Beschäftigte gewendet.
Wir sind am 27.11. gemeinsam angegriffen worden. Und insofern sitzen wir hier wirklich gemeinsam in einem Boot. Und ich wünsche mir sehr, dass wir gemeinsam auch durch diese Prüfungsphase jetzt durchkommen und wir alle zusammen an einem Strang ziehen. Und ich wünsche allen Studierenden viel Erfolg bei der vor uns liegenden Prüfungsphase.
Im Studio ist nun mein Kollege Kai Rüßberg. Was der Prorektor da sagt, hört sich doch eher verhalten optimistisch an. So, als ob nicht alle Prüfungsformate ohne Einschränkungen möglich sein werden.
Ja, also zumindest die Prüfungsämter arbeiten schon mal wieder. Es wurden alle Prüfungen vorbereitet, aber über die verschiedenen Wege. Es gibt alleine 3 Online-Verfahren, unter anderem Moodle, was bekannt ist, was genutzt werden kann. Moodle funktioniert. Ein anderes cloud-gestütztes Prüfungsverfahren kann nicht angeboten werden. Da hat man Sorge, dass man sich damit wieder etwas einfangen kann. Also da ist dann der Rat, einfach auf Stift und Zettel im Zweifelsfall zu wechseln, weil das müssen die Prüfer ja auch alles noch umstellen können. Außerdem gibt es für die Studierenden dann die Möglichkeit, dass sie sich bis kurz vor der Prüfung entscheiden, ob sie daran teilnehmen wollen oder nicht. Wenn sie dann einfach nicht erscheinen, gibt es keine negativen Konsequenzen. Aber was es in der Pandemie zum Beispiel noch gab, dass es da Freiversuche gab, dafür gäbe es keine Rechtsgrundlage jetzt mehr, sagt die Uni. Und viele Studierende, die sorgen sich eben darum, dass wenn sie daran teilnehmen und schlecht abschneiden, weil die Vorbereitung wirklich schwierig für sie war, dass sie ihre guten Abschlussnoten damit riskieren. Also es war wirklich schwierig in der Lernphase. Sie konnten auch teilweise die Dozenten kaum erreichen, weil die Telefone nicht funktionierten.
Noch immer laufen nicht alle Systeme. 2 Monate nach dem Cyberangriff, ist denn absehbar, wann die Computerinfrastruktur wieder steht?
Also so Basic-Systeme wie Telefon und E-Mail gehen wieder, aber auch nicht mit allen Funktionen. Man kann nicht auf seine Verteilerlisten und sowas zurückgreifen. Die Verwaltung kann immer noch nicht abrechnen. 1/4 aller Studenten können gar nicht online zugreifen im Moment. Das sind immerhin 10.000 Studierende. 120 Mitarbeiter arbeiten daran jeden Tag in Hochdruck und dann noch ein 50 oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr an Sicherheitsfirmen. Also das ist ein Riesenaufwand. Aber das Versprechen steht am Anfang des nächsten Semesters, also zu Ostern, soll es endlich wieder laufen nach dem Schaden im November.
Daten werden gestohlen, werden veröffentlicht. Bedeutet das, heute am Europäischen Datenschutztag drängt sich diese Frage natürlich auf, dass Datenschutz eigentlich überhaupt nicht mehr möglich ist?
Nicht möglich, das kann man, glaube ich, nicht so sagen. Auch an solch großen Systemen wie einer Hochschule, immerhin sind da 70.000 Anmeldungen durchaus täglich üblich. Aber man kann das nicht perfekt schützen. Einfach dafür sind zum Beispiel an so einer Hochschule dann viel zu viele verschiedene Systeme angemeldet. Und bisher war es meist so, zum Beispiel auch an der Ruhr-Universität in Bochum, da wurde das über ein privates System eingeschleppt und es werden Daten abgezogen. Die werden teilweise auch dann einfach ins Internet hineingegeben. Das geht vom Passwort, was dort veröffentlicht wird, bis hin zu privaten Daten.
Wir reden bei den Ransomware-Angriffen wie auf die Universität Duisburg-Essen von organisierter Kriminalität. Die großen Datenmengen, die gestohlen, verschlüsselt und dann ja im Darknet zum Teil veröffentlicht werden. Da scheint es bei der Universität Duisburg-Essen aber keine Lösegeldzahlungen gegeben zu haben, sonst wären die Daten nicht veröffentlicht worden.
Davon muss man ausgehen. Die Uni sagt uns ja auch, sie will nicht zahlen. Und das ist wahrscheinlich auf lange Sicht auch der richtige Weg. Aber alleine dadurch, dass diese Daten da veröffentlicht wurden, kann man eben sehen, dass das ist ein Spiel sozusagen zwischen Erpressern und Erpressten dabei. Wer weiß, was noch anderes da reingelangt. Es waren zum Beispiel auch private Anschriften, und zwar von allen Studierenden in Essen. Also von mehr als 40.000 Menschen liegen die im Darknet. Diese Cyberbande, die ist sogar bekannt. Sie gibt sich ganz offen. Sie zielt gezielt auf Bildungseinrichtungen, also insbesondere Hochschulen, aber auch auf Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäuser. Da ist es wahrscheinlich relativ leicht, in diese Systeme einzudringen, weil es so viele verschiedene und heterogene, also nicht gleichartige Systeme gibt, wo man dann gezielt drauf angreifen kann.
Offensichtlich sind viele Unis nicht gut vorbereitet. Zu diesem Ergebnis kommt auch ein Investigativteam der Wochenzeitung Die Zeit. Wie schätzen Sie das ein?
Also, die haben sozusagen einen ethischen, gutwilligen Hacker eingesetzt und der hat einfach mal getestet. Sie haben sehr viele, 70 Hochschulen in Deutschland untersucht. Der hatte teilweise kaum Mühe einzudringen. Zum Beispiel eine der ganz großen Unis in Nordrhein-Westfalen, da hat er gerade mal 120 Minuten benötigt und kam genau an diese Daten heran, wo Ransomware auch gerne ansetzt. Er hätte dort also Daten stehlen können, sie verschlüsseln können. Von den 70 Hochschulen hatte er bei 15 Erfolg. Das ist, finde ich, wirklich erschreckend. Und was noch erschreckender war, ein Teil dieser Hochschulen, obwohl sie dann benachrichtigt wurden, haben diese Lücken nicht mal innerhalb von 2 Wochen geschlossen. Und noch schlimmer dabei, finde ich, sie wurden nicht einmal die Lücken den Behörden gemeldet, denn das ist eigentlich vorgeschrieben.
Mit der Entscheidung gestern, Deutschlands nun auch Leopard-Panzer in die Ukraine zu schicken, wächst die Sorge vor Cyberangriffen aus Russland auf die Infrastruktur hierzulande. Das scheint dann möglicherweise eine berechtigte Sorge.
Ja, muss man sagen. Also wenn man die Experten hört, wir hatten in dieser Woche die Anhörung im Digitalausschuss des Bundestages. Wir reden von einem Markt, der im letzten Jahr, das sind Zahlen, die gerade in dieser Woche bekannt geworden war, 500 Millionen Gewinn sozusagen gemacht wird. Erpressungsgelder, 500 Millionen. Und das sind nur die bekannten Summen. Das ist inzwischen ein Geschäft geworden. Man kann im Darknet diese Sicherheitslücken kaufen und damit dann Profit machen. Das sind große Anreize, sich in diesem Geschäft zu tummeln und im Zweifel auch von Kriegsherren sich einschalten zu lassen.
Kai Rüßberg, vielen Dank für diese vielen umfassenden und leider auch erschreckenden Informationen. Danke Ihnen. Die Zeit des Nationalsozialismus mit der Verfolgung und Ermordung von Millionen Menschen ist nach wie vor eines der zentralen Themen im Geschichtsunterricht an deutschen Schulen. Von den Gräuel in den Konzentrationslagern zu hören, selber Zahlen, Datenquellen zu lesen, vielleicht auch Dokumentarfilme darüber zu sehen, ist das eine. Vor Ort zu sein, sich in einem KZ selber umzuschauen, ist etwas anderes, eindrücklicher. Neben Auschwitz, das heute vor 78 Jahren befreit wurde, gibt es viele KZ-Gedenkstätten in Deutschland, unter anderem in Sachsenhausen. Bevin Leue hat eine 10. Klasse bei ihrem dortigen Besuch begleitet.
Klasse B, bitte hierher.
Ich bin in der Gedenkstätte des ehemaligen KZ Sachsenhausen in Brandenburg, etwa eine Stunde nördlich von Berlin.
Ich hoffe, ihr habt alle Mützen oder Kapuzen auf. Die sind sehr wichtig, weil wir das Lagegelände, wie wir jetzt sehen, ist sehr flach. Das heißt, der Wind fegt da auch ein bisschen rüber.
Museumsführer Darius Fink steht vor der 10. Klasse eines Gymnasiums aus Schönberg in Mecklenburg-Vorpommern. Es ist bitterkalt an diesem Tag. Eisiger Wind lässt die Finger taub werden.
Folgt mir einfach.
Wir gehen auf der ehemaligen Lagerstraße entlang einer hohen Mauer zu einer großen Schautafel.
Sachsenhausen sollte ein Prototyp eines allzeit erweiterbaren Konzentrationslagers sein. Zitat Himmler. Ja, Himmler ist, glaube ich, ein Begriff, ne? Chef der SS.
Die 15- und 16-jährigen Jugendlichen haben das Thema Nationalsozialismus schon im Geschichts- und Politikunterricht und zum Teil auch in Deutsch behandelt. Dennoch hören sie aufmerksam zu, wenn Darius Fink erklärt, dass hier in Sachsenhausen bis zu 4000 SS-Soldaten untergebracht waren zur Ausbildung. Von hier aus ging es in andere Lager wie Auschwitz.
Was glaubt ihr, waren denn Beweggründe, sich der SS anzuschließen? Denn das wurde ja niemand gezwungen. Ja, im Gegenteil, es war ja sogar sehr beliebter Arbeitsplatz.
ansehen.
Nö, man gehört zur Elite. Ich krieg auch eine schicke SS-Uniform von Hugo Boss Design. In der heutigen Bezahlung ungefähr 1000 Euro für den Hugo Boss Anzug. Den krieg ich damals gratis, wenn ich zur SS schaffe. Ich war jemand, ne?
Darius Fink versucht bei seinem Rundgang häufig, die Täterperspektive zu erklären. Wieso haben so viele Menschen mitgemacht? Das ist auch für Lehrerin Susi Ternes ein wichtiger Punkt.
Also das Mitläufertum sehe ich dort, Gruppenzwang. Damit haben wir ja auch zu tun, natürlich auf anderen Ebenen, aber man erkennt sich vielleicht doch in bestimmten Sachen wieder und man passt vielleicht mehr auf, man hört mehr hin, man prüft anders. Also man möchte ja mit dieser Anschaulichkeit erstmal bewirken, dass es nachhaltig in den Köpfen bleibt und naja, bestimmte Einstellungen vielleicht auch abgelegt werden oder sich auch verändern und das ist so das große Ziel.
Wir sind jetzt im Wachturm des ehemaligen Konzentrationslagers und blicken aus Fenstern auf den Appellplatz.
Wo die Häftlinge sich jeden Morgen, jeden Abend versammeln mussten, eigentlich quasi direkt hier auf diesem Platz, der hier vor uns ist. Ja. Also wir sehen ja auch das Maschinengewehr im Hintergrund.
Es gibt kaum Fragen, nur ungläubige Blicke. An den Wänden hängen Schwarz-Weiß-Fotografien der damaligen Zeit. Häftlinge in dünnen Stoffanzügen, die vor Wärtern in dicken, schwarzen Mänteln Schnee schippen zum Beispiel. Was nehmen die Zehntklässler hiervon mit?
Sehr viel neues Wissen wird uns garantiert auch sehr viel im Geschichtsunterricht noch helfen.
Ja, es ist auch erschreckend, das so zu sehen, wie das früher alles war.
Interessant und einschüchternd,
sagt Henry, 15 Jahre alt.
Ja, das Unverständliche ist für mich, wie ein Mensch gerade, vielleicht nicht mal diese ganzen Bürokraten, sondern wirklich die Leute, die in der SS waren, in der NSA waren und die dann auch wirklich geschossen haben, die Krematorien haben laufen lassen. Da frage ich mich, wie kann das, also was haben sie sich dabei gedacht?
Zum Ende des Besuchs führt Darius Fink die Klasse vorbei am Erschießungsgraben zur Station Z, dem Todestrakt des Lagers.
Das war auch die ehemalige Gaskammer. Ja? Also hier in Sachsenhausen gab es auch eine Gaskammer.
Wie auch eine Genickschussanlage, ein Krematorium, Massengräber. Die 15-jährige Paula findet, jeder und jede Jugendliche sollte so etwas einmal sehen.
Vor allem dieser Teil der Geschichte, dieses mit Nazi-Deutschland und so, ich finde das schon wichtig, dass man darüber nachdenkt, weil wir unsere Geschichte, glaube ich, in dem Sinne nicht vergessen dürfen. Ich finde einfach, dass man aufpassen muss und dass man das sich wiederholen kann.
Derzeit herrscht in Deutschlands Schulen der größte Lehrkräftemangel seit 50 Jahren. Das hat der Deutsche Lehrerverband heute noch einmal betont. Überraschend kommt der Mangel nicht. Und es ist allerhöchste Zeit, etwas zu tun. Was? Darüber hat sich eine Expertenkommission Gedanken gemacht, die Ständige Wissenschaftliche Kommission, die der Kultusministerkonferenz heute Mittag Empfehlungen vorgelegt hat. Claudia van Laak hat sich die Ideen angehört. Wie schätzen Sie diese ein? Lässt sich der Lehrkräftemangel damit schnell beheben? Denn aktuell geht es ja darum, allen Schülerinnen und Schülern genügend und möglichst qualitativ auch guten Unterricht anbieten zu können, möglichst also ab morgen und nicht erst in ein paar Jahren.
Naja, das hängt davon ab, wie schnell diese Empfehlungen jetzt umgesetzt werden und ob man das alles freiwillig macht oder vielleicht sogar verpflichtend, Stichwort Teilzeit. Denn die Experten haben gesagt, dass die größte Reserve in der Teilzeit liegt. Also, wenn Teilzeitkräfte jetzt schon ein oder zwei Stunden in der Woche aufstocken würden, hätte das einen erheblichen Effekt. Und das hängt damit zusammen, dass jeder zweite Lehrer in Deutschland in Teilzeit arbeitet. Also, das ist mehr als in jeder anderen Branche. Weit über dem bundesweiten Durchschnitt, der liegt bei etwa 30%. Dann wäre noch wichtig, Lehrkräfte, die in Pension gehen, weiter zu beschäftigen oder auch zu reaktivieren. Dann könnte auch die Zahl der Stunden, die jeder Lehrer unterrichten muss, erhöht werden. Das hat jetzt Sachsen-Anhalt bereits angekündigt. Da müssen die Lehrkräfte eine Stunde in der Woche mehr unterrichten. Und hören wir dazu den Bildungsforscher Olaf Köller.
Es gibt keine eindeutige Korrelation. Je mehr man arbeitet, dass man dann auch automatisch krank wird. Sondern entscheidend ist, wie man die Belastung des Arbeitsalltages erlebt.
Olaf Köller, Vorsitzender der Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz.
Dass Lehrkräfte vorzeitig in den Ruhestand gehen oder in Teilzeit, hat auch mit gesundheitlichen Aspekten zu tun. Dies scheint also erstmals konkret im Fokus zu stehen. Was empfehlen die Experten den Bildungspolitikern?
Na, die Experten sagen, dass es wichtig sei, dass die Lehrkräfte da Methoden an die Hand bekommen, wie sie gesund bleiben und das Stresslevel senken können. Dazu gehören eben Aufmerksamkeitstrainings, Coaching, Supervision, dann zu lernen, wie gehe ich am besten um mit Störungen im Unterricht, wie kann ich eine Klasse effektiv führen. Also diese ganzen Maßnahmen empfiehlt die Kommission.
Welche weiteren Überlegungen gibt es, um mehr Lehrpersonal in die Klassen schicken zu können?
Naja, ganz wichtig, es gibt ja sehr viele eingewanderte Lehrkräfte aus dem Ausland. Eingewanderter, die wollen gerne bei uns unterrichten, dürfen aber nicht, denn die Hürden sind extrem hoch. Da gibt es die Zahl von 80% derjenigen, die im Ausland einen Abschluss gemacht haben, einen Lehrerabschluss, die bemühen sich vergeblich um eine Anerkennung und das sei eine Vergeudung von Potenzial, sagen die Wissenschaftler. Und stärker als bislang sollen Personen mit anderen Berufen in die Schulen geholt werden. Hören wir da Astrid Sabine Busse, sie ist ja Bildungssenatorin in Berlin und derzeit Präsidentin der Kultusministerkonferenz.
Wir müssen unsere Lehrkräfte von den Verwaltungsaufgaben entlasten und wir haben ja Verwaltungsleitungen an unseren Schulen. Das sind alleine 434 Vollzeitstellen schon und da kann ich eben auch sagen zur Verwaltungskraft, bitte nimm und rechnen Sie die Klassenreise ab.
Eine weitere Entlastung, die könnte Lehramtsstudierende könnten die bringen. Allerdings warnen da die Forscher davor, Lehramtsstudierende alleine vor eine Klasse zu stellen.
Auf der Lehrkräfteseite selber nach Lösungen zu suchen, das ist das eine. Das andere könnte ja auch sein, sich den Unterricht als solches genauer anzuschauen und innovative Lehrkonzepte zu entwickeln, die weniger Lehrkräfte erfordern. Gab es auch dazu Ideen?
Ja, einiges ist ja da zwangsweise eingeführt worden in der Pandemie, hybrider Unterricht. Da lassen sich zwei Klassen gleichzeitig unterrichten, eine in Präsenz, die andere online und mehr Selbstlernen. Auch ein weiterer Vorschlag, alleine ohne Lehrkraft. Aber da sagen die Bildungsforscher, Achtung, das geht nicht bei allen, möglichst nicht bei den Kleinen, also nicht in der Grundschule und auch nicht an den Brennpunktschulen. Da sei eben eine enge Betreuung durch die Lehrkräfte ganz wichtig.
Meine Kollegin Claudia van Laak, die für uns die Empfehlungen der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission für den Umgang mit dem aktuellen Lehrkräftemangel zusammengefasst hat. Vielen Dank. Und es gibt inzwischen auch schon die ersten Reaktionen. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Hans-Peter Meidigern, sagte, viele der Vorschläge seien praxisfremd und kontraproduktiv. Und die GEW-Vorsitzende Maike Finnern kritisierte, wenn die Kommission als Ausgleich Achtsamkeitstraining und Yoga empfehle, sei das der blanke Hohn. Auch morgen geht es bei uns bei Campus und Karriere um den Lehrkräftemangel. Konkret die Frage, warum immer mehr Lehrkräfte kündigen und wie der Lehrerberuf wieder attraktiver werden könnte. Wenn Sie mögen, diskutieren Sie mit ab 14.05 Uhr morgen oder rufen Sie jetzt schon an und sagen uns Ihre Meinung und Ihre Ideen unter 00800 44 64 44 64. Der Anrufbeantworter ist geschaltet. Der Wissenschaftsrat ist das älteste wissenschaftspolitische Beratungsgremium in Europa, gegründet 1957. Er soll die Bundesregierung, aber auch die Landesregierung in den 16 Bundesländern unterstützen bei allen Fragen rund um das Hochschulsystem und die deutsche Wissenschaftslandschaft. Dabei berät er sowohl was inhaltliche als auch was strukturelle Entwicklungen angeht. Heute ging der Vorsitz von Dorothea Wagner auf den Neurologen Wolfgang Wick über. Jürgen König stellt ihn uns vor.
Das Wissenschaftssystem müsse sich grundlegend neu orientieren. So sieht es auch der neue Vorsitzende des Wissenschaftsrats, Wolfgang Wick, ärztlicher Direktor der Neurologischen Klinik am Universitätsklinikum Heidelberg. Erschüttert worden sei zum Beispiel die Vorstellung, wonach Wettbewerb immer der beste Mechanismus ist, um Anreize für Innovation zu geben. Während der Corona-Pandemie habe die internationale Kooperation zwar ziemlich gut funktioniert, sagt Wolfgang Wick, aber...
Was man aber auch gesehen hat, ist, dass vieles in unserem System auf Kante genäht ist, dass vieles kritisch finanziert ist, zum Teil auf Ressourceneffizienz maximiert wurde. Wir glauben, dass Wettbewerb tatsächlich deutlich Fehlanreize setzen kann und dass das, was ja jetzt auch in der Exzellenzstrategie für die nächste Phase überlegt wird, dass man versucht, das Thema Kooperation und Wettbewerb in ein gesundes Mischungsverhältnis zu setzen, dass das zumindest eine Antwort auf diese Frage sein könnte.
Erschüttert worden sei auch die Gewissheit, dass Wissenschaftskooperation mit anderen Ländern nicht zu einem unerwünschten Wissensabfluss zu den Konkurrenten führt. Viele Länder seien gleichermaßen Handelspartner wie Wettbewerber und eben Konkurrenten. Dennoch werde man am Weg der Offenheit, am Prinzip des Multilateralismus festhalten. In der Wissenschaft sollte keine Politik der Abschottung verfolgt werden.
Ich denke mal, dass wir ganz akut aus einer gewissen Naivität, und das bezieht sich auf Russland, bezieht sich aber sicherlich auch auf China, herauskommen und wir uns sicherlich Gedanken darüber machen müssen, was in Staaten, die eine Maxime, die wir seit Impera verfolgen, für uns an Einschränkungen möglicherweise für Kooperationen besteht.
Das im letzten Jahr beschlossene Sanktionspaket gegenüber Russland sei nachvollziehbar und plausibel, so Wolfgang Wick. Doch sei damit auch das Dilemma der Einschränkung der individuellen Wissenschaftsfreiheit deutlich geworden, etwa in Bezug auf die Zusammenarbeit einzelner deutscher und russischer Wissenschaftler. Dafür habe es bisher keine wirklich gute Lösung gegeben. Eine solche müsse aber gefunden werden.
Wir werden den Dialog und die Kooperation wieder aufnehmen, werden das aber tun mit einer Voreingenommenheit oder auch mit Regeln oder auch mit Grenzen, die möglicherweise andere sein werden als die vor 2022.
Und auch die Gewissheit, dass die Ressourcen, die die Gesellschaft für Bildung und Wissenschaft bereitstellt, ständig exponentiell wachsen können, auch sie gebe es nicht mehr, weder finanziell noch personell sei das mehr möglich. Schon früher hätten Hochschulen Schwierigkeiten gehabt, jetzt kämen Inflation und Energiekostensteigerungen hinzu und trotzdem käme man nicht umhin zu strukturieren, wie Wolfgang Wick sehr vorsichtig formuliert.
Das heißt, wir müssen sicherlich auch darüber nachdenken, wie wir in der Lage sind, das Neue in einem System weiterhin möglich zu machen, obwohl das System nicht weiter wächst. Das System hat sich über viele, viele Jahre durch Ausdifferenzierung und Spezialisierung entwickelt. Wir glauben auch nicht, dass das immer so weitergehen kann und halten es vor allen Dingen für wichtig, dass das finanziert wird, was die Zukunftsfähigkeit sicherstellt.
Und dazu wird der Wissenschaftsrat ein Konzept des elastischen Schrumpfens erarbeiten. Die Frage müsse beantwortet werden,
ob tatsächlich alle Bereiche zu jeder Zeit immer nur wachsen müssen oder nicht auch die Verpflichtung besteht, bestimmte Aspekte dann tatsächlich auch aktiv zu begrenzen und einzuschränken. Also elastisches Schrumpfen so verstanden, dass Wachstum möglich ist, dass aber gleichzeitig tatsächlich auch Kürzungen und Einschränkungen möglich sind. Ich halte das für ein wichtiges Zukunftskonzept.
Für die nächsten 4 Jahre steht Wolfgang Wick dem Wissenschaftsrat vor, er dürfte nicht zuletzt mit dem Konzept des elastischen Schrumpfens harte Jahre vor sich haben.
Ein schönes Wort, elastisches Schrumpfen, unser Learning hier bei uns heute in Campus und Karriere. Und das war's für heute vom Bildungsmagazin mit Thekla Jahn.